Genießt nur einen Kaffee, der einen dabei hat. Ich bete nur gemeinsam. Machen Sie mal so, dass wir am Anfang einfach ein Gebet sprechen. Nicht, weil es Tradition ist, obwohl es eigentlich so ist, aber um uns einfach bewusst zu machen, wir brauchen Gott. Nicht, dass durch das Gebet Gott näher ist als ohne Gebet, aber uns bewusst machen, wir brauchen ihn als Lehrer. Seht ihr, ein Lehrer, ein Prediger, kann ich das Wort Gottes nur weitergeben. Mehr kann ich nie tun. Nur Gott selbst kann das Wort offenbaren. Und ihr habt es sicher schon erlebt, man hört und hört und hört und sagt, ja, es klingt ganz gut, und dann trifft dich plötzlich etwas in dein Leben hinein. Das ist, wenn Gott redet. Und wir brauchen ihn. Er selbst soll unser Lehrer sein, auch in diesen Stunden. Lieber Vater, es ist gut, dass du versprochen hast, bei uns zu sein, alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und Herr, wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch auf der Reise. Und es ist gut zu wissen, wer mit uns reist. Du selbst, Gott. Danke, Herr Jesus, dass diese Offenbarung über dich ist und für dich ist und zu uns gebracht wurde, damit wir ein bisschen mehr verstehen, wer du bist, wie du handelst, mit welchem Gott wir leben. Ich danke dir dafür. Herr, wir laden dich ein, unser Lehrer zu sein, auch in dieser Stunde jetzt. Offenbare du dein Wort an deine Kinder. Amen. Ihr habt sicher schon gehört diesen Ausdruck, manchmal muss die Wahrheit die längste Reise des Universums antreten, vom Kopf hinunter zum Herz. Aber ich glaube, die Wahrheit ist meistens andersrum. Oftmals haben Menschen die Wahrheit im Herzen, aber nicht im Kopf. Das heißt, ausschlaggebend ist nicht, dass du an Gott glaubst für dein Leben, sondern was du über Gott glaubst. Ich kenne viele Menschen, die glauben absolut an Gott. Das würden sie selbst bezeugen und ich glaube, sie sagen die Wahrheit. Nur ein Problem. Das, was sie über Gott glauben und wissen, ist völlig falsch. Darum hat Gott uns sein Wort gegeben, damit die Wahrheit vom Herzen in den Kopf hinaufgeht. Damit wir verstehen, mit welchem Gott wir leben. Nicht mit einem Selbstgemachten, der uns passt, sondern mit dem, der sich durch sein Wort auf intelligente Weise und durch seinen Heiligen Geist offenbart hat. Und diesen Gott wollen wir entdecken, in zunehmendem Maße. Das ist Leben, Gott kennenlernen, Jesus Christus kennenlernen. Das ist Christsein. Okay, wir sind jetzt bei Nummer 3, also erstens, wer oder was wird in diesem Buch offenbart? Jesus Christus. Wer ist der Empfänger dieser Offenbarung? Jesus Christus. Drittens, an wen sollte Jesus diese Offenbarung weitergeben? Lesen wir. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Um seinen Knechten zu zeigen. Also an wem wird diese Offenbarung weitergegeben? An seine Knechte. Das griechische Wort ist Doulos. Doulos, für die, die OM kennen, die haben ja zwei Schiffe, gell? Das Name des einen Schiffes ist Doulos. Und Doulos heißt ein hingegebener Sklave Gottes. Es mag eine Überraschung für uns sein, aber das Buch der Offenbarung ist nicht an Heilige adressiert. Du nicht, wir sind jeder von uns, wer Jesus hat, ist heilig. Das ist so, wie wir meistens genannt werden. An die Heiligen, da und da und da. Dieses Buch ist an die Doulos adressiert, das heißt an Sklaven. Was ist der Unterschied? Schlag mal auf 5. Buch Mose, Kapitel 15. Schauen wir, was ein Dulos ist. 5. Mose, Kapitel 15. Da haben wir ein wunderbares Bild für einen Dulos, einen hingegebenen Sklaven. Jemand, der sich freiwillig seinem Herrn hingibt. 5. Buch Mose, Kapitel 15 und Vers 12 lesen wir: Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft als Sklave, dann soll er dir 6 Jahre dienen und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Nicht mit leeren Händen und so weiter. Und dann geht runter zu Vers 16. Und es soll geschehen, wenn er, das ist dieser Sklave, zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein. Und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Das ist ein fantastisches Bild für einen Dulos. Nämlich, dieser Sklave hat 6 Jahre gedient. Im 7. Jahr sagt das Gesetz, ist dieser Sklave freizulassen, in die Freiheit, absolut. Und der Sklave, jetzt kommt der Herr und sagt, Sklave, kannst gehen. Hier hast du noch Geld, Verpflegung, eine Frau hast du kennengelernt in den 6 Jahren, Kinder hast bekommen, nimm alles und geh. Und der Sklave sagt, ja Herr, wohin soll ich gehen? Dich habe ich lieb, bei dir geht es mir gut, dir will ich dienen. Dann hat der Herr gesagt, okay, wenn du freiwillig bei mir bleiben willst, dann machen wir Folgendes. Nehme ich einen Pfriem, eins, was ich von meinem Urgroßenkel geerbt habe, ist, das ist also eine Schafe-Merk-Sache, wo ich Schafe merke. Hat das so Schafmarken auf der Arm? Kennt ihr die? In die Ohren, so Schafmarken? Habe ich schon tausende gemacht. Und da muss man auch beim Schaf, da machst du ein Loch durch das Ohr und dann kommt die Schafmarke hinten und dann mit einem Draht biegst du das um, jetzt haben sie Plastik, ich bin arbeitslos geworden. Und dann steht der Name vom Bauern drauf und hinten der Name vom Ort. Und genauso ein Pfriem, mit dem man ein Loch durch das Ohr macht, hat der Herr dann das Ohr an den Türpfosten gegeben, ein Loch durchgemacht. Nächsten Tag ging dieser Sklave in die Stadt und hat ganz stolz jedem sein Ohr gezeigt. Und jeder hat ihn beneidet. Wisst ihr warum? Alle Menschen wussten, dieser Mensch hatte gestern die Möglichkeit, mit viel Hab und Gut in die Freiheit hinauszuziehen. Aber sein Herr, den muss er so lieb haben, bei dem muss es ihm so gut gehen, dass er sich freiwillig für den Rest seines Lebens an seinen Herrn verkauft hat. Das ist ein Dulos. Und das Buch der Offenbarung ist an die Dulos geschrieben. Es kann sein, dass du gerettet bist, aber bist du ein Dulos? Hast du dich verkauft mit Leib und Seele an deinen Herrn? Denn für diese ist dieses Buch geschrieben, steht hier, um seinen Knechten zu zeigen. Kommen wir zum Punkt 4. Welche Nachricht bekommt nun dieser Knecht? Was ist die Nachricht, um die es geht? Lesen wir nochmal Vers 1. Übrigens, wir behandeln nicht jeden Vers so, sonst sitzen wir nächstes Jahr auch noch hier. Aber die Einleitung ist wichtig. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Was will er seinen Knechten zeigen? Jene Dinge, die bald geschehen werden. Und dieses griechische Wort für bald ist das Wort Dakos. Es gibt im Griechischen 2 Wörter für Zeit. Bald ist ja ein Zeitbegriff. Wenn ich dir sage, wir werden bald Pause machen, heißt es ungefähr in 5 Minuten oder was immer. Bald, gell? Aber das ist das Wort Chronos. Chronos ist die Uhrzeit. Bald ist 5 Minuten vor 12, bald ist es 12. Das ist nicht das Wort Chronos hier, das ist das Wort Tachos. T-A-C-H-O-S. Von diesem Wort haben wir das Wort Tachometer. Im Auto hast du ein Tachometer. Das kommt vom Wort Tachos, weil Tachos heißt hohe Geschwindigkeit. Tachos heißt Geschwindigkeit, nicht Chronos. Das heißt, wenn hier steht, ich zeige euch jene Dinge, die bald geschehen werden, so heißt es nicht, dass in 5 Jahren oder in 10 Jahren, das ist bald, sondern ich zeige euch jene Dinge, die mit großer Geschwindigkeit geschehen werden. Das ist die Botschaft hier. Nun, wenn du mich fragen würdest, Hans-Peter, gib mir ein Wort, das unser Zeitalter, das 21. Jahrhundert, am besten beschreibt. Ein Wort. Ich würde sagen, hohe Geschwindigkeit. Das charakterisiert unsere Zeit, glaube ich, mehr als alles andere. Wir haben noch nie in einer Zeit gelebt mit einer höheren Geschwindigkeit, als wir heute haben. Ob das jetzt, du gibst einen Fax hier rein und 30 Sekunden später ist es Neuseeland. Mit E-Mail geht es noch schneller. Über Satelliten kannst du mit dem Telefon innerhalb von Sekunden verbunden sein. Es ist Fast Food, alles schnell essen. Es geht alles schnell heute. Es ist nichts mehr normal, es ist nichts mehr langsam. Und Jesus sagt, wenn ich komme, dann komme ich mit hoher Geschwindigkeit. Ist auch interessant, schlagt auf Matthäus 24, dort werden wir uns relativ oft bewegen in diesen nächsten Stunden. Da fragen nämlich die Jünger den Herrn Jesus, Herr, wann wird all das geschehen? Und dann sagt Jesus Folgendes. Wir werden da öfter sein in dem Kapitel. Also macht euch nichts draus, wenn wir es jetzt nicht genau durchlesen. Aber Matthäus 24, Vers 3, fragen die Jünger, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach und dann sagte ihnen viele Dinge. Erdbeben, Kriege, Hungersnöte. Aber jetzt geht runter zum Vers 8. Dies aber ist der Anfang der Wehen. Er vergleicht hier das Ende der Zeit mit den Wehen einer Frau. Und das ist interessant. Ich habe ja 3 Kinder mit meiner Frau. Gott sei Dank nur eine. Frau meine ich. Und ist 3-mal hat ihr Kind bekommen und 3-mal war ich dabei. Ich habe es kein Mal versäumt. Einmal war es knapp, aber ich habe es gerade noch geschafft ins Spital. Und das war immer interessant. 2-mal war ich dabei, als es so kam. Da sagt sie, du, ich glaube, ich habe so eine Wehe. Da sage ich, ja, passt, hat noch ein bisschen Zeit, machen wir noch weiter. Dann ein paar Stunden später, jetzt kommt es wieder. Da habe ich gesagt, okay, ja, dann musst du vielleicht den Koffer packen. Dann packt sie halt die Taschen ein bisschen zusammen und dann bald wieder, jetzt kommt schon wieder. Sag ich, ja, trinken wir noch einen Kaffee und dann kommt es wieder und dann fahrt sie ins Auto, ist nicht weit, nur 10 Minuten bei uns, gell, Spital ist klein, Schlamming. Und dann geht sie ins Spital rein, dann liegt sie da und dann wird angeschlossen an den Apparat, das ist ganz interessant, so das Diagramm da, wie das ausschlägt. Und dann war es immer schneller und dann das Kind da. Ist ein bisschen mehr dabei wie das, aber. Ich meine, die Geburt ist interessant, aber schön ist ja so ein Baby nicht. Gell? Blau und schleimig und also gefallen hat es mir nicht, aber die paar Tage dann wird es ein bisschen besser. die alte Großeltern, wenn sie kommen und sagen, das wird schon noch. Gell? Aber es ist interessant, dass Jesus vergleicht hier die Endzeit mit den Wehen einer Frau. Er sagt, es wird geben Erdbeben, Hungersnöte, Kriege und die kommen. Und ihr merkt die Endzeit, wenn es immer schneller und schneller und schneller und schneller wird und dann komme ich. Das ist genau das Bild, das er verwendet. Es wird immer schneller. Ich komme dakos. Ich komme mit großer Geschwindigkeit. Das ist übrigens ein Grund, warum ich wirklich glaube, dass wir in der Endzeit leben. Es hat noch nie so eine Schnelligkeit gegeben. Das ist hochinteressant. Da haben sie eine Studie gemacht, glaube ich, in München haben sie die gemacht, dass ein Mensch, der heute lebt, angenommen ich werde 80 Jahre alt, was ich alles erlebe in meinem Leben, ist ein Wahnsinn. Ich war vor 6 Wochen, war ich 10 Tage in Texas, dann war ich mit Peter Wiegand 10 Tage in Albanien, ich komme gerade zurück von Australien vor einer Woche, alles innerhalb von 5 Wochen. Meine Nachbarin, die Schlopferin, die ist vor 15 Jahren gestorben. Und vor kurzem haben wir ihn begraben, da bin ich mit dem Bürgermeister zusammengesessen. Und der Bürgermeister hat dazu gesagt, die Schlopferin hat einmal gefragt, hat er gesagt, Ramsau, wisst ihr wo Ramsau ist? Das ist ein Plateau. Okay? Und 5 Kilometer weit unten ist Schladming. Und er hat zu ihr gesagt, sie ist so mit 80 gestorben. Und kurz vor dem Sterben hat er gesagt, du warst glaube ich auch noch nie in Schladming. Hat sie gesagt, wohl 2-mal. Sie war 2-mal in ihrem Leben in Schladming. Sonst nur am Bauernhof. Das war vor 100 Jahren, war das normal. Da hast du nicht, der normale Mensch hat nicht mehr gesehen als seine Ortschaft. Und die Studie besagt, wenn ein Mensch, der vor 100 Jahren gelebt hat, dasselbe erleben würde, wie ich heute in 80 Jahren erlebe, müsste er mindestens 600 Jahre alt werden. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Wenn ich wiederkomme, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Genauso alt ist Noah geworden. Ihr werdet so leben, wie wenn ihr 600 Jahre alt würdet. Das ist ganz interessant. All diese Kleinigkeiten, wenn man die mal beachtet. Und wenn Jesus hier sagt, ich komme dakos, dann meint er damit, ich komme mit hoher Geschwindigkeit. Die Katastrophen haben heute Ausmaße, wie wir gerade erlebt haben, nicht weil die Katastrophen sich unbedingt erhöht hätten. Aber es hat noch nie so viele Menschen gegeben. Ich wurde geboren 1964, bin jetzt 42. Als ich geboren wurde, vor 40 Jahren, 42, gab es auf dieser Erde 3 Milliarden Menschen. Heute, 42 Jahre später, gibt es mehr als 6 Milliarden. Bis vor 100 Jahren gab es nie mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf diesem Erdball. Experten sagen, dass die Menschheit, die bis vor 100 Jahren gelebt hat, ist dieselbe Anzahl wie in den letzten 100 Jahren. Hat es noch nie gegeben. Ja, Erdbeben hat es immer gegeben, Kriege hat es immer gegeben, Hungersnöte hat es immer gegeben, alles nichts Neues. Aber wisst ihr was Neues? Es wird immer schneller und katastrophaler. Beim Tsunami jetzt, warum so viele tot sind, ist, weil die bauen Häuser an Orten, wo sie nicht gebaut werden sollten. Das ist dasselbe, wenn du heute in einen Lawinenhang ein Hotel hineinbaust und dann überrascht bist, warum das Hotel verschüttet wird. Natürlich ist das leicht gesagt, das weiß ich schon, aber das Prinzip ist das, weil wir so viele Menschen sind. Seht ihr? Und Jesus sagt, ich komme dakos. Das ist die Nachricht, die er hier uns in diesem Buch weitergibt. Und dann fünftens, wer ist der Überbringer dieser Nachrichten? Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald dakos geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hatte sie seinem Knecht, Dulos, Johannes kundgetan. Das heißt, er verwendet einen Engel als Überbringer dieser Nachrichten an die Doulos, das heißt an die Sklaven Gottes. Engel ist das griechische Wort Angelos oder Angelos und es heißt eigentlich nur Botschafter. Engel heißt nicht unbedingt jetzt ein engelhaftes Wesen, wie wir das so verstehen. Engel, Angelos, muss nichts mit einem großen Engel zu tun haben, sondern heißt nur Botschafter. Kann ein Engel sein, muss aber nicht. Okay? Dann Vers 3 lesen wir die erste von 7 Seligpreisungen. Wir haben ja in der Bergpredigt die Seligpreisung von Jesus Christus, die berühmte Seligpreisung. Selig sind, die geistlich arm sind. Selig da, 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 da. Hier haben wir im Buch der Offenbarung 7-mal eine Seligpreisung. Und hier ist die erste, Vers 3. Glückselig, der da liest und hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschehen ist, denn die Zeit ist nahe. Und du findest das 7-mal, kannst selber suchen, okay? In Kapitel 14, 16, 19, 20, 22 findest du die. Vers 4. Gehen wir zum nächsten Blatt, bitte. Vers 4 bis 6 haben wir ein wunderbares Konzept von der Dreieinigkeit Gottes. Lesen wir mal die drei Verse durch, Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 bis 6. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Hier haben wir das Konzept der Dreieinigkeit. Übrigens, das Wort Dreieinigkeit liest du nie in der Bibel. Das gibt es nicht. Aber das Konzept der Dreieinigkeit hast du überall in der Bibel. Hier zum Beispiel Vers 4. Johannes, den 7 Gemeinden in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, Gegenwart, der da war, Vergangenheit, und der da kommt. Das erinnert uns sehr stark an 2. Mose 3,14, wo Mose fragt, wenn mich die Israeliten fragen, wer schickt mich, was soll ich sagen? Und Gott sagt zu ihm, der ich bin, hat dich gesandt. Ich bin einfach. Ich bin immer gewesen. Ich bin jetzt, ich werde immer sein. Der da war, der da ist und der da kommt. Das ist Gott, der Vater. Im Hebräischen auch Yahweh oder Jehova. Übrigens, das habe ich von Peter Wiegand mal gehört, aber das Wort Jehova eigentlich als solches existiert gar nicht. Nur ganz kurz, ist jetzt nicht, dass es übertrieben wichtig wäre in dem Zusammenhang, aber das Wort im Alten Testament, das wir für Gott den Vater haben, ist das Wort Yahweh. Und das Wort Yahweh ist sozusagen der heilige Name Gottes, der unter den Juden nie ausgesprochen wurde, wegen dem Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Darum haben die Priester auch dieses Wort gar nicht weitergegeben. Es war nur geschrieben. Das Problem ist, dass im Hebräischen, im alten Hebräischen, gab es keine Selbstlaute. Es gab nur Mitlaute. Das heißt, wenn du nicht wusstest, wie man ein Wort ausspricht, konntest du es nicht aussprechen. Das heißt, wenn eine Generation damals nicht Hebräisch gesprochen hätte, wäre die Sprache tot. Könnte sie nie mehr sprechen, müsste sie neu erfinden. Später dann haben die Masoreten, haben dann Selbstlaute und Akzente der hebräischen Sprache beigefügt, damit auch die späteren Generationen wissen, wie man etwas ausspricht. Zum Beispiel Yahweh schreibt man J-H-W-H. Das ist im alten Hebräischen, wie man das ausschreibt. J-H-W-H. Jetzt, wie sagt man das? Jetzt haben sie es über Generationen nicht ausgesprochen, damit die Israeliten es nicht missbrauchen. Jetzt wusste niemand mehr, wie man das sagt. Jetzt haben sie das andere Wort, das für Gott oft verwendet wurde, ist das hebräische Wort Adonai. Jeder wusste, wie man das ausspricht, weil es immer gesagt wurde. Adonai. Und was man jetzt dann gemacht hat, die Masoreten, sie haben die Selbstlaute, die man für Adonai verwendet hat, dem Wort Jehova zugefügt. Das heißt, das A hat man hier raufgegeben, Ja, das O hierauf und das A hierauf. Das heißt, Jahova hat man dann gesagt. Und durch einen Kopierfehler im 16. Jahrhundert wurde aus dem A ein E. Und darum haben wir den Namen Jehova. Und insofern ist es wichtig zu verstehen, weil das Wort Jehova gibt es vielleicht gar nicht. Das kann auch Jehovu sein oder Jahwe, keine Ahnung, das weiß niemand mehr. Aber ist ja okay. In eurer Bibel, kommt darauf an, welche Übersetzung du hast, da steht zum Beispiel sehr oft Adonai Yahweh. Das ist in deiner Bibel dann in der Elberfelder, ist es zum Beispiel so, da steht dann Herr, das ist Adonai, und dann Herr in Großbuchstaben, das ist dann Yahweh. Herr, Herr. Okay, nur damit du weißt, welche Worte du wann liest. In der Luther steht immer Gott, der Herr. Gott, normal geschrieben, Herr, alles Großbuchstaben. Und so kannst du unterscheiden, welches Wort wann verwendet wird. Also das ist der, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist Gott, der Vater. Jetzt geht zurück auf Offenbarung 1, Vers 4. Der ist und war und der kommt. Und von den sieben Geistern. Wer sind jetzt die sieben Geister? Schlag bitte auf Jesaja 11, Vers 1 und 2. Jesaja 11, Verse 1 und 2. Wisst ihr, warum ich mir Zeit nehme für das? Weil wir müssen jetzt herausfinden zuerst, wer ist was. Denn diese Ausdrücke kommen immer wieder vor. Und ich werde es dann nicht mehr erwähnen. Das müsst ihr jetzt wissen. Das heißt, wenn wir später dann lesen, die sieben Geister, brauchen wir uns nicht mehr fragen, was ist das? Dann wissen wir, was es ist. Okay? Jesaja 11 und Vers 2 lesen wir Folgendes. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Übrigens, das ist Jesus Christus, ein Name, der Spross. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier hast du die sieben Geister. Und ich habe euch auch ein Overhead gemacht, glaube ich, gell? Habt ihr auch die Kopie, oder? Die hier. Das heißt, der Geist des Herrn, das ist die Mitte. Und der Geist des Herrn ist der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, Kraft, Erkenntnis und Frucht des Herrn. Dargestellt in der Menora, die wir auch in der Stiftshütte haben. Das heißt, wenn wir lesen sieben Geister, ist es ganz einfach der Heilige Geist. Okay? Und dann gehen wir zurück zum Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5. Also zuerst war der da ist, der da war und der da kommt, Gott der Vater. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, Vers 5, und von Jesus Christus. Und dann haben wir mehrere Namen und Beschreibungen von Jesus Christus. Er wird hier genannt eben der treue Zeuge und so weiter. der Erstgeborene, der Fürst der Könige und so weiter. Übrigens, dieses Konzept der Dreieinigkeit hast du überall, bereits in den ersten paar Versen der Bibel. Genesis Kapitel 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott. Das Wort, das dort verwendet wird, ist Elohim. Gott schuf, Gott der Vater. Im nächsten Vers liest du, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Heiliger Geist. Und im nächsten Vers liest du, und Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, was ist Jesus Christus? Das Wort. Und wir lesen dann in jedem nächsten Vers, und er sprach, das Wort. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Du hast das Konzept der Dreieinigkeit in der ganzen Bibel, findest du es. Du kannst es gar nicht übersehen, wenn du nur genau liest. Selbst im Wort, Genesis Kapitel 1, das Wort Elohim, das Wort für Gott, ist das Wort Gottes in der Mehrzahl. Zum Beispiel, wir sagen zum Beispiel Cherubim oder Seraphim. Das ist die Mehrzahl für besonders starke Engel. Die Einzahl von einem Seraphim ist Seraph. Die Einzahl von Cherubim ist Cherub. Die Einzahl von Gott ist El. Elohim ist die Mehrzahl Gottes. Darum lesen wir dann im ersten Kapitel, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bilde. Wer ist uns? Der dreieinige Gott. Überall hast du das. Auch hier im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Okay? Gut. Dann, ihr kennt sicher diese Zeichnung, die ich euch hier auch draufgegeben habe. Es hat mir einfach mal geholfen, das ein bisschen bildlich zu verstehen, aber wahrscheinlich schon ist bekannt, das heißt, Gott ist der Vater. Gott ist der Sohn. Gott ist der Heilige Geist. Aber der Sohn ist nicht der Vater. Der Vater ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit, was wir nie ganz erklären können. Wir können uns nur behelfen, mehr nicht. Okay, dann gehen wir weiter im Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Offenbarung 1, Vers 6 vielmehr, entschuldige. Der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist interessant, wenn Johannes diese Vision sieht, das wird immer mehr. Hier sagt er ihm, das heißt Jesus, sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geht mal zu Kapitel 4, Vers 11. Es wird immer mehr. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Da ist schon ein Wort mehr. Geht zu Kapitel 5, Vers 12. Kapitel 5, Vers 12. Und mit lauter Stimme sprachen sie, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und Lobpreis. Jetzt geht zu Kapitel 7, Vers 12, da ist noch mehr. Kapitel 7, Vers 12, und sie sagten Amen, denn Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es ist interessant, da ist eine Steigerung, sieht man da. Je mehr Johannes sieht von Jesus, desto mehr ringt er nach Worte, um Jesus zu beschreiben. Das ist übrigens ganz ähnlich bei der Bekehrung des Saulus. Ich zeige euch das mal. Ich möchte euch nämlich ein Prinzip hier zeigen. Schlagt auf Apostelgeschichte 9, Vers 3. Paulus gibt sehr oft sein persönliches Glaubenszeugnis, wie er zum Glauben kam. Sehr oft. Übrigens, das sollst du auch sehr oft tun. Werde nie müde, dein persönliches Glaubenszeugnis zu erzählen. Paulus hat es immer wieder getan. Aber wisst ihr, was er feststellt? Er übertreibt jedes Mal ein bisschen mehr. Die Worte werden immer fantastischer bei ihm. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 3 lesen wir, das war die Gesundheit, am Weg nach Damaskus, da ist er vom Pferd gefallen und so. Gell? Und da steht also aber hinzu, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Hier ist es, ein Licht aus dem Himmel. Schlag auf Kapitel 22, Vers 6, gibt es ein Zeugnis wieder mal. Kapitel 22, Vers 6, da erzählt er und sagt, es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Kein Licht, es ist ein helles Licht. Und dann Kapitel 26, Vers 13, Da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die im Reisen umstrahlte. Weil zuerst ist ein Licht und ist ein helles Licht und ist heller wie die Sonne. Jetzt magst du sagen, ja, der Paulus, der wird ein bisschen älter und er fängt an zu übertreiben. Aber ich glaube, dass es nicht der Fall ist. Sondern je älter man wird, desto mehr und mehr wird man überwältigt von der Gnade und der Liebe Gottes, die uns Sünder zu sich gerufen hat als seine Kinder. Es überwältigt dich. Und du versuchst nach Worten Worte zu finden, die diese Liebe Gottes beschreiben, der dich gerettet hat, aus der Dunkelheit ins Licht. Manchmal ist es auch bei mir witzig, ich habe mein Zeugnis, glaube ich, schon, ich weiß nicht, aber 100 oder 200 Mal sicher erzählt jetzt so vorne. Und manchmal fragt meine Frau, wenn sie drin sitzt, sage ich, du, ist das echt so gewesen? Und da muss ich denken, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber es wird dir immer wunderbarer. Es ist nicht in dem Sinne eine Übertreibung, dass man etwas falsch porträtiert, sondern es überrascht dich immer mehr. Und so geht es auch hier dem Johannes. Und dann lesen wir in Offenbarung 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das heißt, er steht hier, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Übrigens, dass er mit Wolken kommt, lasst den Finger immer hier drinnen, aber geht zu Daniel 7, Vers 13. Daniel Kapitel 7 und Vers 13. Daniel Kapitel 7, Vers 13 ist die Vision, die Daniel sah, als er in Babylon war, im Exil. Und er sieht hier, ich schaute in Gesichten der Nacht, das heißt in Visionen, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Das heißt, auch hier wird der Menschensohn beschrieben von Daniel, der mit den Wolken kommt. Genauso in Matthäus Kapitel 24, Vers 30. Matthäus Kapitel 24 und Vers 30 lesen wir. Matthäus 24, Vers 30, da sagt der Herr Jesus selbst, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das heißt, das ist, worauf wir warten. Dass Jesus Christus wiederkommt auf den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas relevant ist, aber was mich immer fasziniert, ich war zweimal in Rio de Janeiro, wo wir eine Arbeit mit Straßenkindern unterstützen, da habe ich in den Favelas gewohnt. Die haben nichts, nur so Wellblech und also arm, wie man nur arm sein kann, aber wisst ihr, was sie haben? Satelliten und Fernseher. Das ist fast, die haben keine Waschmaschine, aber Fernseher. Dasselbe bei den Aborigines in Australien, wo ich war, die leben, das ist furchtbar, wie die leben zum Teil. Das ist jetzt nicht das Thema, aber die leben so primitiv, nicht weil sie müssten, aber das so lange, gibt es viel darüber zu reden, leben so ärmlich, aber was alle haben, ist ein Fernseher. Es fasziniert mich irgendwie, einfach auch zu hören, alle werden es sehen. Ja, wie ist das möglich? Ja, heute ist es sogar technisch möglich. Ich weiß nicht, ob Jesus darauf angewiesen ist, ob das irgendwas damit zu tun hat. Trotzdem ist es ein bisschen faszinierend für mich. Und dann lesen wir in Offenbarung Vers 7, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Auch die, die ihn durchstochen haben, werden ihn sehen und sie werden wehklagen. Das ist natürlich beschrieben im Sacharja. Geht zu Matthäus und dann geht es nach links. Da ist der Malachi ist noch dazwischen und dann kommt der Sacharja. Kapitel 12. Ist ein schwieriges Kapitel für Juden, die Jesus ablehnen. Das ist eins der Kapitel, das schwierig ist für sie auszulegen, wenn sie den Messias in Christus nicht annehmen. Denn ich lese mal Sacharja Kapitel 12, Vers 1. Sacharja 12, Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr. Seht ihr, wie Herr geschrieben ist hier? Seht ihr es alle? Wie ist es geschrieben? Großbuchstaben, richtig. Welches Wort ist es? Jahwe, Jehova. Es spricht der Herr. Jahwe spricht. Der den Himmel aufgespannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, Vers 2 ist auch interessant. Ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für die Völker ringsum. Wisst ihr, was mich fasziniert? Jerusalem ist eine total unbedeutende Stadt. Sie ist weder groß, sie ist weder irgendwie besonders, sie ist nicht mal am Hafen, sie hat keine Ressourcen besondere, überhaupt nichts Besonderes.